Scene one, take three, A-Mark.
This is a message from the people of Monum.
Halbwertszeit, der Podcast von Radioaktiv.
Stellt euch vor, ihr sitzt mit ein paar FreundInnen in eurer Lieblingskneipe oder eurer vertrauten WG. Die Stimmung ist ausgelassen, bis XY im Halbsatz plötzlich biertrunken sagt, naja, dieses Corona gibt es ja auch gar nicht wirklich, weiß man ja.
Wie geht ihr jetzt mit der Situation um? Das ist erstmal gar nicht so einfach. Und weil wir glauben, dass dieses Gespräch mit Bekannten schon dem einen oder der anderen passiert ist, möchten wir heute über Verschwörungsmythen sprechen. Also wo kommen sie her, welche Personen sind besonders anfällig und warum reicht es nicht, diese Personen als Verrückte abzutun?
Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Halbwertszeit, dem Podcast von Radioaktiv. Mein Name ist Maxim, an meiner Seite begrüße ich Jacqueline.
Auch von mir ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr heute dabei seid. Vor 2 Wochen ist unser Podcast endlich online gegangen. Dabei haben Levin und Tim sich angeschaut, wie die Uni Mannheim mit der Corona-Krise umgeht. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall sonst, wo es Podcasts gibt, abonnieren.
Genau, und alle 2 Wochen wird es dort eine neue Folge geben. Wir werden über die großen und auch kleinen gesellschaftlichen Debatten und Herausforderungen sprechen, aber auch über die Dinge, die uns als Studierende betreffen.
Doch bevor wir anfangen, wollen wir euch einen Überblick über das geben, was wir heute vorhaben. Zunächst, wie bei jeder guten wissenschaftlichen Arbeit auch, wollen wir erstmal klar machen, was mit Verschwörungstheorien gemeint ist und warum der Begriff Verschwörungstheorie eigentlich gar nicht gut gewählt ist.
Weiter stellen wir uns die Frage, wem nutzen die Verschwörungstheorien eigentlich etwas und wer nutzt sie? Außerdem haben wir mit dem Sozial- und Rechtspsychologen Roland Imhoff über die Faktoren gesprochen, die dafür sorgen, dass Menschen diese Ideologien glauben. Wir dachten nämlich, dass wir ihn fragen können, woran wir selbst testen können, ob wir anfällig für Verschwörungsmythen sind oder nicht. Herr Imhoff hat uns da aber eines Besseren belehrt und erklärt, warum diese Frage so total falsch angesetzt ist.
Und auch Maxims Gespräch mit Herrn Forderer, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Mannheim, hat uns nochmal wachgerüttelt, was die Aufteilung in Schwarz und Weiß angeht. Mit ihm haben wir nämlich darüber gesprochen, inwiefern es gefährlich ist, wenn prominente Personen wie Xavier Naidoo solche Verschwörungen mit ihren Followern teilen. Außerdem sind wir mit ihm auf einen Punkt zu sprechen gekommen, den es zu reflektieren geht, und zwar die mediale Bearbeitung des Themas. Also ihr seht schon, wir haben heute wirklich viel vor.
Übrigens haben wir unseren Podcast dabei in Kapitel aufgeteilt. Wenn ihr zum Beispiel schon wisst, wie Verschwörungsideologien aufgebaut sind, dann könnt ihr ganz einfach zum nächsten Punkt springen. Das Ganze funktioniert aber leider nicht auf Spotify.
Okay, gut, aber jetzt genug vom Vorspann. Lass uns anfangen. Was sind Verschwörungstheorien?
Verschwörungstheorien. Wenn auch unter nicht schon immer diesem Titel bekannt, so existieren diese doch bereits seit mehreren Jahrhunderten und nehmen Einfluss auf die zivilisatorische Gesellschaft. Tatsächlich galten sie für lange Zeit sogar Teil des Allgemeinwissens, bis ins späte 20. Jahrhundert, bis durch den Wissenschaftsphilosoph Karl Popper diese stigmatisiert wurden. Auch der Begriff Verschwörungstheorie wurde durch ihn geprägt.
Karl Popper hat sich nämlich dafür ausgesprochen, dass Theorien immer falsifizierbar sein müssen. Das bedeutet, Verschwörungstheorien können a priori nie als Theorien betrachtet werden. VerschwörungstheoretikerInnen lassen nämlich keine Gegenbeweise an sich heran. Also man argumentiert dann eher mit, die Presse ist gekauft und oft sind natürlich Antworten auch hoch emotionalisiert. Also wer Zweifel an der Theorie anmerkt, steckt dann schon gleich mit den geheimen Mächten unter einer Decke.
Ich weiß was, was du nicht weißt. So lautet ungefähr ihr Motto. Ihre AnhängerInnen spinnen in ihnen ein Netz aus Wahrheiten, erfundenen Details und haltlosen Verknüpfungen. Doch was macht Verschwörungstheorien denn aus? Und was ist problematisch an diesem Begriff?
Es ist erstmal schwer, die eine allgemeingültige Definition aufzustellen. Trotzdem gibt es wiederkehrende Kriterien, die sich in verschiedenen Verschwörungstheorien finden lassen. Für Michael Butter zum Beispiel, Professor der Anglistik und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen, behaupten Verschwörungstheorien, dass eine im Geheimen operierende Gruppe, nämlich die Verschwörer, aus niederen Beweggründen versucht, eine Institution, ein Land oder die ganze Welt zu kontrollieren und zu zerstören. Das heißt heimlich und doch mit einem offensichtlichen Ziel, nämlich der totalen Kontrolle oder Zerstörung. Und dies scheinen die zentralen Motive dieser sinisteren Gruppe zu sein.
Und gerade weil Verschwörungstheorien wissenschaftlich betrachtet eben keine falsifizierbaren Theorien sind, plädiert die Wissenschaft dafür, dass man sie Verschwörungserzählungen nennen soll.
Der Begriff Theorie stammt nämlich aus der Wissenschaft. Gemeint ist damit ein Modell, um bestimmte Tatsachen oder Erscheinungen zu erklären. Und das eben wissenschaftlich fundiert. Nur umgangssprachlich verstehen wir unter einer Theorie etwas Unbewiesenes, etwas, das jede Person ad hoc mal schnell selbst aufstellen kann. Wissenschaftlich begründet ist das aber eigentlich gar nicht.
Und eben genau hier setzen die Verschwörungserzählungen an. Sie behaupten einfach, dass bestimmte Ereignisse so stattgefunden haben, bringen aber keine wissenschaftlichen Beweise vor, sondern nur Vermutungen.
Deshalb werden wir in unserem Podcast ab diesem Punkt von Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen sprechen. Und außerdem haben wir bisher, ist euch wahrscheinlich jetzt noch nicht so aufgefallen, aber keine aktuellen Verschwörungsmythen im Einzelnen besprochen. Und das wollen wir auch nicht dezidiert machen.
Denn, und das ist sehr wichtig, die Gefahr ist dabei immer, wenn man falsche Nachrichten wiederholt, könnte sich das Gerücht in den Köpfen festsetzen. Daher ist der Umgang mit diesen Mythen innerhalb dieses Podcasts ziemlich schwer umzusetzen, weil es den Rahmen sprengen würde, alle Argumente von denen zu widerlegen. Stattdessen wollen wir euch dafür sensibilisieren, wie ihr mit Verschwörungserzählungen und FreundInnen, die daran glauben, umgehen könnt.
Aber kleiner Disclaimer, für den notwendigen Kontext werden wir hin und wieder einige Verschwörungserzählungen anreißen müssen, ohne sie detailliert auszuführen. Aber wie gesagt, uns ist wirklich wichtig, euch über bestehende Verschwörungen zu informieren. Gleichzeitig möchten wir dieses Gedankengut nicht mehr als notwendig verbreiten.
Gut, Jacqueline, dann hätten wir das ja geklärt, aber immer noch nicht hinreichend genug, denn was macht Verschwörungsmythen denn aus?
Sebastian Bartoszek zum Beispiel, Journalist und Psychologe, hat Kriterien aufgestellt, eine Verschwörungserzählung erfüllen muss, um als solche zu gelten. Erstes Kriterium: Sie muss eine gemeinschaftliche Aktion bezeichnen, die auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist.
Also auf die populäre Verschwörungserzählung von 9/11 bezogen, bedeutet das zum Beispiel, dass der Angriff auf die Twin Towers ein Inside-Job war, weil die AmerikanerInnen in Wirklichkeit an das Öl im Nahen Osten wollten?
Richtig, also die Verschwörung geht ja davon aus, dass das Öl das eigentliche Ziel des Anschlags war. Und dann wären wir auch schon beim zweiten Kriterium. Eine Verschwörungserzählung muss von denjenigen, die sie verbreiten oder glauben, als illegitim oder illegal wahrgenommen werden.
Okay, also wenn ich jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben möchte, würde das wohl heißen, dass ich geächtet werden würde, wenn ich die Wahrheit sage, nämlich dass Bush den Angriff auf sein eigenes Volk befohlen hat. Als echter Schlafpatriot geht das natürlich gar nicht. Und drittens, sie muss im Gegensatz zu einer offiziellen Version der Wahrheit stehen.
Also der Tatsache, dass eine Gruppe von Al-Qaida-TerroristInnen zwei Flugzeuge gekapert hat, um in die Twin Towers zu fliegen, so wie man es eben in den Medien gelesen hat. Zumindest in den Massenmedien.
Ja, spannend. Denn AnhängerInnen der einen Verschwörungserzählung müssen also das Gefühl haben, dass ihre Wahrnehmung als verboten gilt oder sogar unterdrückt wird und dass es eine offizielle Version der Wahrheit gibt. Damit ist bereits in der Wahrnehmung der Wahrheit eine klare Gut-Böse-Trennung vorgenommen. So ganz frei nach dem Motto, die wollen ja nicht, dass ich das weiß.
Ja, voll. Aber eben auch, alle, die nicht wissen, was ich weiß, sind Schlafschafe. Und laut Pierre Lamberti, Sozialpsychologin an der Uni Mainz, kommt ein weiterer wichtiger Punkt hinzu, der bereits angeschnitten wurde. Bei Verschwörungserzählung geht es nämlich immer um Macht und das Hinterfragen dieser. Also seien es die Regierenden, die Pharmafirmen oder die BankerInnen. Menschen in solchen Positionen und Rollen wird grundsätzlich ein Misstrauen entgegengebracht.
Okay, um das Ganze jetzt mal kurz zusammenzufassen. Es gibt also diese geheimen, finsteren, zweifelhaften Mächte mit bösen Absichten und niemand darf davon wissen. Deshalb gibt es die falschen Nachrichten, um so die Menschen zu blenden. Und die Reaktion der AnhängerInnen von solchen Gedankenmustern lautet: Aber nicht mit mir. Denn ich, ja, ich weiß, was hier wirklich abgeht. Und daraufhin konstruieren sie ihre Thesen. Ich denke, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
Ja, tatsächlich. Aber nicht nur das. Verschwörungsmythen haben dabei auch in ihrer Entstehung einen sich wiederholenden Aufbau. Als Ausgangspunkt dient meist ein gesellschaftliches Großereignis, das als wichtig wahrgenommen wird.
Sowas wie beispielsweise der 9/11-Anschlag oder die Weltwirtschaftskrise?
Ja, genau. Oder jetzt eben aktuell die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen. Psychologisch betrachtet haben Menschen nämlich die Tendenz, solche wichtigen Ereignisse mit tiefgehenden Ursachen erklären zu wollen. Unsere menschlichen Gehirne haben Schwierigkeiten, solche Geschehnisse bloß mit Pech oder Zufall zu erklären. Es fällt uns daher nämlich viel einfacher, ein großes Ereignis mit einer großen Erklärung zu haben. Dadurch sind Verschwörungsmythen monokausal. Das sieht man ja eben auch am Beispiel von 9/11. Damals wie heute hat man ja auch schnell der US-Regierung unter Bush ein bewusstes Mithandeln zugesprochen und auch den Finanzeliten von der Wall Street.
Diese Verzerrung nennt man auch Proportionality Bias, was so viel bedeutet wie: Hinter schlimmen Dingen muss auch ein schlimmer Grund stecken. Menschen erwarten hinter großen Unglücken Erklärungen, die in derselben Größenordnung liegen. Das erklärt beispielsweise auch, warum es manchen Menschen einfacher fällt, hinter der Ermordung von John F. Kennedy eine Verschwörung zu sehen, anstatt einen Einzeltäter, der den damals mächtigsten Mann im Alleingang umgebracht hat.
Unser Gehirn liebt es also, Assoziationen, also Verknüpfungen, aufzustellen. Doch manchmal sind diese eben einfach nur Produkte unserer Fantasie. Die Frage, die sich ja dann stellt, was gewinnt man denn durch solche Verschwörungen?
Bei Verschwörungserzählungen geht es letztlich immer um den Nutzen. Cui bono oder wer profitiert davon ist eine zentrale Frage für VerschwörungsideologInnen. Wie bereits erwähnt, Zufälle oder geheimdienstliche Pannen werden nicht als legitime Antworten akzeptiert. Es muss jemand mit einem bewussten Plan dahinter stecken.
Dabei argumentieren VerschwörungsideologInnen meist mit Scheinkorrelationen. Man findet ja immer Personen, die von etwas profitieren. Zum Beispiel gibt es einen hohen Zusammenhang zwischen Männern mit schütterem Haar und hohem Einkommen. Dabei handelt es sich aber auch um eine Scheinkorrelation. In Wirklichkeit besteht nämlich ein Zusammenhang zwischen dem Alter der Männer und ihrem Einkommen. Das bedeutet, mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der Haare ab und das Einkommen nimmt zu. Was man hierbei natürlich ganz gut sieht, das mit den Scheinkorrelationen ist gar nicht so einfach. Aber VerschwörungsideologInnen treiben das Ganze auf die Spitze der Absurdität.
Ja genau, und gerade weil die Welt natürlich nicht nur in Schwarz und Weiß aufgeteilt werden kann, ist es natürlich wichtig, dass man eine kritische Haltung einnimmt. Kritisches Denken ist dabei jedoch immer auf Fakten basiert und auf empirisch nachweisbaren Phänomenen. Doch gerade VerschwörungsideologInnen bezeichnen sich als kritische QuerdenkerInnen und stützen sich dabei eben auf Scheinkorrelationen und Halbwahrheiten.
Doch nicht nur die finsteren Mächte machen Profit, auch die VerschwörungsideologInnen selbst verdienen gut an ihrem vermeintlichen Geheimwissen. Tools zur Chemtrail-Abwehr für mehrere hundert Euro? Kein Problem. Besucht man die dazugehörenden Seiten auf Amazon? Klar, haben wir gemacht. Da sieht man direkt, mit diesen Mythen lässt sich bares Geld verdienen.
Ja, und auch Tickets für Lesungen von prominenten VerschwörungsideologInnen wie beispielsweise dem Briten David Icke werden fleißig gekauft. Laut der eigenen Wikipedia-Seite des Mannes aus Leicester füllt dieser zum Beispiel Hallen mit mehr als 5000 Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Bei aktuellen Ticketpreisen von bis zu 60 Pfund kommt ein gutes Sümmchen zusammen.
Aber nicht nur das. Wer Verschwörungsmythen mit etwas spiritueller Wellness verknüpfen will, der kann sich eine Fahrt auf der Conspiracy buchen. Das ist eine luxuriöse Kreuzfahrt des Veranstalters Divine Travels. Das heißt, morgens etwas Yoga, abends Vorträge von Flat Earthers oder AnhängerInnen der Reptiloiden-Verschwörung. Und das Ganze für günstige, haltet euch fest, $3,000. Das heißt, gemeinsam mit 3000 Passagieren kann man sich dort 7 Tage lang ausschließlich damit beschäftigen, wo mächtige Menschen die nächste Verschwörung anzetteln.
Und hat dabei einen tollen Ausblick auf die Karibikstrände. Super. Doch nicht nur finanziell lässt sich gut an Verschwörungsmythen verdienen, auch politisch erfüllen diese einen wirkungsvollen Zweck. Und dieser sollte uns aufmerksam und besorgt stimmen.
So nutzt die Neue Rechte, die weltweite Bewegung moderner, rechtsextremer Menschen, Verschwörungsmythen, um neue UnterstützerInnen zu gewinnen. Dadurch vergrößert sich ihr Einfluss, ihre politische Bedeutung und auch die Bedrohung, die von ihr ausgeht. Ihr Ziel? Die Destabilisierung des demokratischen Systems. Hier in Deutschland gehört ihr die vom Verfassungsschutz beobachtete identitäre Bewegung an. Außerdem zahlreiche Verlage, MusikerInnen, Werbeplattformen, Magazine und auch Parteien.
Eben. Gut vernetzt und mittendrin innerhalb dieser neuen Rechten, die AfD. Für diese ist Corona nämlich ein gefundenes Fressen. So sagte der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, die Pandemie wird zum Anlass genommen, um Untergangsszenarien zu entwerfen und Zustimmung zu radikalen und extremistischen Positionen zu erzeugen.
Die AfD streut nämlich beispielsweise die Lüge, dass die Bundesregierung eine bundesweite Impfpflicht plane und so die Menschen zum Impfen zwingen wolle. Tatsächlich beruft sich der AfD dabei aber nur auf eine sogenannte Formulierungshilfe. Und die hat nun wirklich nichts mit einem konkreten Gesetzesentwurf zu tun.
Ja, und nicht nur die Verschwörung von Corona und der vermeintlichen Impfpflicht ruft die Rechten auf den Plan. Besonders populär innerhalb der neuen Rechten ist die Verschwörungserzählung, dass die Bundesregierung gezielt MigrantInnen aus dem Nahen Osten und Afrika nach Deutschland emigriere, um das eigene deutsche Volk langsam aber sicher zu zerstören. Die rechtsextreme Erzählung der großen Umvolkung ist dabei so populär unter den Rechten, dass Staatsmänner wie der ungarische Präsident Viktor Orban auf sie Bezug nimmt.
Aber auch die paneuropäische Organisation Identitäre Bewegung arbeitet fleißig an der Aufrechterhaltung dieser Erzählung. Die Erzählung wird nämlich gezielt genutzt, um mit ihr Propaganda zu machen. Also ähnlich wie es bei den Nazis mit den antisemitischen Protokollen der Weißen von Zion der Fall war. Und ähnlich wie bei den Nazis münden solche Propaganda Versuche oder die Propaganda nicht selten in brutale Gewalt. Sowohl der Attentäter von Hanau als auch der Christchurch-Attentäter beriefen sich nämlich auf sie und auf Akteure der identitären Bewegung.
Ja, und das ist eben der sehr spannende und wichtige Punkt. Auch wenn der Teil über die Chemtrail-Geräte und Kreuzfahrten erstmal herrlich abstrus klingt, ich meine, wir wissen ja alle, dass die Erde nicht flach ist und wir uns sicher keine Kreuzfahrt für $3,000 reinfahren werden, müssen wir uns immer vor Augen führen, dass Verschwörungsmythen nicht lustig sind. Gerade die propagandistische Nutzung von Verschwörungsmythen sollte einen besorgt stimmen. Zum Beispiel verbreitete der rechtsextreme Terrorist, der im Februar diesen Jahres in Hanau bei seinem Anschlag insgesamt 10 Menschen tötete, Text und Videos mit Verschwörungserzählungen im Internet.
Wissenschaftliche Studien zeigen auch, dass Personen, die an Verschwörungen glauben, Gewalt eher befürworten und auch eher selbst gewalttätig werden. Deshalb werden Verschwörungserzählungen als Radikalisierungsbeschleuniger angesehen. Also eben nichts, was man unterschätzen darf.
Aber da stellt sich mir die Frage, warum glauben Menschen diese Erzählungen? Nachdem wir jetzt erst einmal geklärt haben, was Verschwörungserzählungen sind und nach welchen Mustern sie funktionieren, fehlt jetzt noch die entscheidende Komponente, die dafür sorgt, dass Verschwörungen populär werden. Die Menschen, die an sie glauben. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Roland Imhoff. Er ist der Inhaber der Professur für Sozial- und Rechtspsychologie am Psychologischen Institut der Gutenberg-Universität Mainz. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Verschwörungsmentalität.
Hallo Herr Imhoff, schön, dass Sie heute hier sind.
Freut mich auch.
Wir haben jetzt in unserem Podcast schon darüber gesprochen, was Verschwörungserzählungen sind, welchen Mustern sie folgen. Und deswegen möchten wir jetzt mit Ihnen uns ein bisschen der Psychologie dahinter widmen. Und deshalb möchte ich Sie direkt mal fragen, ganz gerade raus, von welchen Faktoren hängt es denn nun ab, ob wir an Verschwörungserzählungen glauben oder nicht?
Als Psychologen würden wir generell unterscheiden zwischen situativen Faktoren und persönlichen Faktoren. Also was macht Menschen aus, die besonders daran glauben und in welchen Situationen sind vielleicht alle Menschen ein bisschen geneigter, solche Erzählungen zu akzeptieren. Und in beiden Phänomenbereichen findet sich eigentlich ein Aspekt wieder, den wir Bedürfnis nach Kontrolle nennen würden. Das heißt, Menschen, die ein starkes Bedürfnis danach haben, mehr Kontrolle über ihr Leben zu haben, sich als effektiver und selbstwirksamer wahrzunehmen, tendieren dazu, Verschwörungserzählungen eher zu akzeptieren. Also typischerweise eben auch Personen, die momentan das Gefühl haben, dass sie nur wenig Kontrolle ausüben können, dass sie sich machtlos fühlen. Und das Gleiche finden wir auch auf der situativen Ebene, wo es eine Reihe von Befunden gibt, die zeigt, wenn ich Menschen dieser Kontrollmöglichkeit beraube, wenn ich ihnen also das Gefühl gebe, hier nicht selbstwirksam handeln zu können, dann klammern sie sich in der Folge stärker an solche Verschwörungserzählungen. Es gibt noch eine Reihe weiterer Faktoren. Ein, den wir uns speziell angeschaut haben, ist so ein bisschen das Gegenstück dazu, weil ja doch einige Multiplikatoren von Verschwörungsnarrativen das mit einem sehr großen missionarischen Eifer tun und sehr selbstbewusst tun, sodass wir das Gefühl hatten, vielleicht ist es nicht nur so ein bisschen niedergeschlagene, machtlose Person, sondern auch Personen, die einen anderen Gewinn davon haben, Verschwörungsnarrative zu akzeptieren und zu verbreiten. Und was wir uns angeguckt haben, ist das Bedürfnis nach Einzigartigkeit und finden da auch gute Belege für, dass Personen, die es besonders wichtig ist, eben aus der grauen Masse herauszutreten, sich selbst als einzigartig und etwas ganz Besonderes wahrzunehmen, die finden auch Verschwörungsnarrative überzeugender oder plausibler, weil, so kann man argumentieren, solche Verschwörungsnarrative eben mit dem Versprechen kommen, besonders exklusives, illustres Wissen zu sein.
Jetzt zeigen verschiedene Untersuchungen immer wieder, zuletzt eine Studie der Uni Erfurt und des RKIs hier in Deutschland, dass Menschen, die an eine Verschwörung glauben, auch an entgegengesetzte, also sich logisch widersprechende Verschwörung glauben. Wie kann man das denn erklären?
Das ist im Prinzip nur eine Replikation, eine Wiederaufwärmung von älteren Befunden, die zeigen, dass Personen, die angeben, dass sie es für tendenziell plausibel halten, dass Lady Di vom britischen Geheimdienst umgebracht wurde, auch tendenziell eher glauben, dass Lady Di gar nicht tot ist, sondern ihren Tod nur vorgetäuscht hat. Da fasst man sich an den Kopf und denkt, die müssen ja völlig irre sein. Das ist aber unfair. Tatsächlich ist das gar nicht so unplausibel, wie es auf den ersten Blick scheint, weil was wir typischerweise machen in den Sozialwissenschaften ist, wir fragen die Zustimmung zu einer Proposition, zu einem Vorschlag ab. Und wenn jetzt der Großteil der Befragten rundheraus ablehnen oder ausschließen können, dass Covid-19 menschengemacht ist und auch ausschließen können, dass das nur eine Erfindung ist oder nur nicht schlimmer als eine Grippe, dann sind die wenigen oder diejenigen, die sich von dieser absoluten Ablehnung wegbewegen und auf eine 3 oder 4 tippen, die können so eine positive Korrelation treiben. Das heißt ja aber, irrational wäre es, wenn sie auf beiden Verschwörungsangeboten eine Vollausprägung auf dieser Zustimmungsskala eine 7 abgeben würden und sagen, sie sind vollends davon überzeugt. Das ist aber typischerweise nicht das, was diesen Effekt treibt, sondern was meine Interpretation von diesen Befunden ist, dass diejenigen Befragten alles plausibler finden als die offizielle Version.
Das fand ich tatsächlich einen sehr spannenden Aspekt, denn die Ergebnisse dieser Studien zeigen zum einen, wie sozialwissenschaftliche Messverfahren gewisse Bedeutungszusammenhänge suggerieren können, aber auch, wie vehement die Menschen sich gegen offizielle Nachrichten wehren. So sehr, dass sie alles für plausibler halten als diese. Und gleichzeitig bedeutet das eben nicht, dass sie naive SpinnerInnen sind, die keinen Sinn für Logik und Vernunft besitzen.
Dennoch, viele Verschwörungserzählungen sind geprägt durch seltsame Ideen und Fantasiewesen. Reptiloiden, Aliens und Nazis auf dem Mond, all das sind feste Bestandteile von Verschwörungsklassikern. Aber auch immer wieder werden jüdische Menschen als StrippenzieherInnen einer weltweiten jüdischen Verschwörung dargestellt. Warum sind denn viele Verschwörungserzählungen, gerade hier in Deutschland, antisemitisch?
Die meisten würden sagen, dass der Antisemitismus, der moderne Antisemitismus, im Prinzip gewissen historischen Entwicklungen folgt, vom Zunftverbot über Industrialisierung und Massenmarginalisierung und Wut auf das neue System, aber darin nur auf den abstrakten Teil, der sich durch Zinsen und Geldverleih personalisieren ließ und das aufgrund des Zunftverbots Juden überproportional traf und deshalb sich diese Figur des jüdischen Verschwörers, der das abstrakte Kalte in die Welt bringt, historisch festgesetzt hat. Das antisemitische Stereotyp des Juden hat zwei Aspekte. Einerseits das Verschworene hinter den Kulissen Agierende und ein zweites, da gibt es kaum empirische Literatur zu, aber das ist irgendwie auffällig, dass Verschwörungsnarrativen die Verschwörer zwar mächtig sind, aber aus einem klassischen maskulinen Blick betrachtet illegitim mächtig, weil sie eben nicht gleichzeitig Dominanz verkörpern. Sie sind keine körperlich starken, beeindrucksvollen Männer, sondern das ist immer so ein bisschen schmale, hagere, dünne Verschwörer.
Es existiert also der Glaube, von illegitimen Mächten regiert zu werden, die obendrein auch noch physisch keinerlei Macht oder Kraft ausstrahlen. Das klingt für mich jetzt sehr nach einem Bedürfnis nach männlicher Dominanz. Haben Männerbilder denn einen Einfluss auf Verschwörungsmythen?
Ja, das ist zu diesem Zeitpunkt jetzt eine von mir hier erstmalig öffentlich geäußerte Spekulation. Aber ich halte es nicht für unplausibel. Es gibt einen überproportionalen Anteil an auch antifeministischen Verschwörungstheorien. Im Prinzip ist ein großer Teil des antifeministischen Backlash eigentlich von so einem Verschwörungsnarrativ getragen, dass Frauen auf unlauteren Methoden versuchen, Männer irgendwie zu knechten und unter ihre Knute zu bringen. Und auch heute, Donald Trump und Wladimir Putin eignen sich nicht so sehr als Projektionsfiguren für Verschwörungstheorien, weil sie eben diese Tumbe-Dominanz repräsentieren und nicht die in Hinterzimmern agierende, eben ohne körperliche Dominanz auskommende Kontrolle und Einflussmöglichkeit.
Gewissermaßen bezeichnend, dass ausgerechnet Männer, die in ihrer Politik ganz bewusst auf das Streuen und das Befördern von Verschwörungsmythen setzen, keine guten Projektionsflächen für diese darstellen. Generell scheint es, dass viele Männer in solche involviert sind. Michael Butter hält es sogar für plausibel, dass Männer anfälliger für Verschwörungsmythen sind. Was ist Ihre Meinung?
Aus den wenigen repräsentativen Umfragen, die wir haben, ist mir allerdings auf der Rezipientinnenseite, also auf der Seite derjenigen, die Verschwörungsnarrativen zustimmen, kein besonders beeindruckender Gender-Effekt begegnet. Was wir sehr wohl stimmen, und da hat Michael Butter natürlich einen anderen Blick drauf, weil er sich die öffentlichen Diskurse anschaut, in denen sind Männer natürlich dominant. Jetzt kann man argumentieren, dass Männer allgemein größeres Problem damit haben, ihren Mund zu halten und deshalb fast allen öffentlichen Diskursen sichtbarer sind. Allerdings scheint mir das in diesen verschwörungstheoretischen Kreisen noch ein bisschen deutlicher zu sein.
Herr Imhoff beobachtet, dass vor allem Männer die öffentlichen Diskurse um und in den Verschwörungsideologien dominieren. Jetzt werden viele dieser Diskurse mittlerweile im Internet geführt. Und genau deswegen springen wir nach diesen ganzen Hintergründen jetzt erstmal back to reality und schauen uns mal an, wie das Internet mit den aktuellen Verschwörungsmythen umgeht.
Die Verschwörungen, die momentan kursieren, dass das Coronavirus im Labor gezüchtet wurde, der reiche Unternehmer Bill Gates Corona geplant hat, um uns alle zu chippen, dass Corona durch die 5G-Masten ausgelöst wurde.
Ja, oder meine liebste, die QAnon-Verschwörungsideologie, die besagt, dass pädophile PolitikerInnen, BankerInnen und Hollywoodstars Kinder entführen, foltern und ermorden, um aus dem Stoff Adrenochrom, das ist ein Nebenprodukt des Hormons Adrenalin, ein Verjüngungselixier zu gewinnen. Spannend hierbei, vermeintlich laufen gerade jetzt im Moment Befreiungsaktionen, geplant und vollzogen von dem goldenen Ritter Donald Trump.
Ja, und dazu muss man sagen, diese Theorien haben erstmal zwei Dinge gemein. Und zwar erstens, sie stimmen einfach nicht.
Ja, und zweitens werden sie alle momentan mit Hilfe des Internets verbreitet. Das zeigt auch eine repräsentative Studie von einem Forschungsteam aus den USA. Das Team hat sich mit Menschen beschäftigt, die an die Verschwörung glauben, dass die Erde flach sei, also sogenannte Flat-Earther-AnhängerInnen. Jedenfalls haben die Forschenden 30 Personen interviewt und genau dabei festgestellt, dass alle, bis auf eine Person, erst durch ein YouTube-Video zur falschen Erkenntnis gekommen sind, dass die Erde flach sei. Und die eine Person, die sich nicht direkt durch YouTube überzeugen ließ, hat sich von ihrer Tochter und dessen Verlobten überzeugen lassen. Ja, und die wiederum haben das Ganze auf YouTube gesehen und sich dort informiert. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass das Internet und vor allem YouTube dafür gesorgt haben, dass diese Menschen glauben, die Erde sei flach.
Aber nicht nur YouTube, auch Twitter hat gefährliches Potenzial, falsche Nachrichten und eben Verschwörungsmythen und Verleugnungen rasant zu verbreiten. So haben Forschende der Carnegie Mellon University herausgefunden, dass rund 45% aller Twitter-Accounts in den USA, die aktuellen Nachrichten über die Corona-Pandemie dort teilen, durch ihr Verhalten als Bots klassifiziert werden können. Dazu haben die Forschenden seit Januar über 200 Millionen Tweets ausgewertet und das Verhalten der Accounts überprüft. Die Forschenden gehen davon aus, dass diese Accounts orchestrisiert werden, um verschwörerische Propaganda auf Twitter zu teilen. Also ähnlich, wie es eben auf YouTube passiert.
Ganz schön krass, wenn man sich überlegt, was für eine Reichweite diese Accounts generieren können. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, welchen Einfluss hat das Internet auf die Verbreitung von Verschwörungserzählungen? Werden die Ideologien durch das Internet populärer, sodass in der Folge auch mehr Menschen an sie glauben? Mit dieser Frage hat sich Professor Michael Butter auseinandergesetzt. Ihn haben wir ja vorhin bereits erwähnt.
Leider musste Herr Butter unsere Interviewfrage ablehnen, weil er momentan so viele Termine hat. Deshalb haben wir uns gedacht, wir schnappen uns einfach mal sein Sachbuch »Nichts ist, wie es scheint« über Verschwörungstheorien, welches 2018 erschienen ist. Denn hier geht der Professor der Uni Tübingen der Frage nach, ob es nicht vor allem am Internet liegt, dass Verschwörungserzählungen allgegenwärtig sind.
Ja, wenn man sich das mal ins Gedächtnis ruft. Schließlich hat Trump im Wahlkampf 2017 Verschwörungsmythen auf Twitter aufgegriffen und auch die AfD stellt eine Partei dar, bei der nicht nur eine beträchtliche Zahl der WählerInnen an Verschwörungstheorien glaubt, sondern auch einige Abgeordnete. So Michael Butter in seinem Sachbuch.
Auf den ersten Blick scheint es für ihn auch außer Frage zu stehen, dass das Internet einen großen Einfluss auf die Zirkulation von Verschwörungserzählungen hat. Denn durch das Internet lassen sich Narrative von Medien und Politik einfacher hinterfragen. Der Zugang zu Informationen erfolgt schneller und ist wesentlich einfacher. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Verbreitung von alternativen Erklärungen.
Ja, die älteren Semester werden sich wahrscheinlich noch dran erinnern, aber vor dem Internetzeitalter war das alles noch ganz anders. Damals, wir tun mal so, als wäre das schon sehr, sehr lange her, haben RedakteurInnen fragwürdige Leserbriefe einfach als GatekeeperInnen aussortiert. Deshalb veröffentlichte zum Beispiel der Verschwörungsideologe Harold Weisberg sein Buch zur Verschwörung rund um den Mord an John F. Kennedy im Selbstverlag. Das ist natürlich nicht nur zeitlich aufwendiger als ein schneller YouTube-Clip, sondern kostet auch wesentlich mehr Geld.
Heute würde man wahrscheinlich einfach schnell eine Kamera kaufen oder gleich das Smartphone nehmen, sich vor ein nettes Bücherregal setzen und los geht's. Noch schnell einen YouTube-Kanal erstellt und die Wahrheit kann hinaus in die Welt getragen werden. Wahlweise gibt es solche Videos natürlich auch als Präsentation mit einer Stimme aus dem Off.
Ja, aber dann wiederum sehr spannend ist der Fakt, dass es keine eindeutigen wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen in Deutschland durch die neuen Medien zugenommen hat. Das zeigt zumindest eine Studie von Elmar Brehler und Oliver Decker aus dem Jahr 2018. Dennoch gibt es Theorien, die davon ausgehen, dass das Internet nur Meinungen liefert, die die eigene Überzeugung verstärken. Die sogenannte Filterblasentheorie.
Die geht nämlich davon aus, dass durch die Funktionsweisen der Algorithmen der großen Social-Media-Plattformen, also Facebook, YouTube oder Instagram, man Inhalte angezeigt bekommt, die einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach den eigenen Interessen entsprechen. So entstehen dann nach und nach Filterblasen, die die UserInnen in ihren Ansichten bestätigen. Und dadurch wächst dann natürlich auch die Überzeugung, die eigene Position sei die richtige. In der Kommunikationswissenschaft spricht man von dem sogenannten Self-Confirmation Bias.
In den Medien ist immer wieder davon zu lesen, wie gefährlich Filterblasen sind. Schließlich stellen sie ein komplett individuell zusammengeschnittenes Programm an Nachrichten und Videos dar und damit eine alternative Realität. Im Zusammenhang mit Verschwörungsmythen wird immer wieder davon gesprochen, dass sich VerschwörungsideologInnen tief in ihre alternative Welt eingegraben haben, um selbstbestätigende Informationen zu konsumieren. Aber nicht nur das, das Internet wird aktiv von ihnen genutzt, um sich passende Communities und Gruppen zu suchen.
Dabei muss man natürlich aber auch kritisch erwähnen, wir machen das natürlich auch. Wir hängen auch auf den immer gleichen Seiten ab, wir checken den gleichen Twitter-Grind und swipen uns fröhlich durch den Feed bei Instagram. Wir versuchen dabei aber, und das ist der Unterschied, Informationen aus mehreren Quellen zu überprüfen, an uns heranzutragen und uns mit journalistischen Faktenchecks auseinanderzusetzen.
Und trotz allem, es leuchtet natürlich auch ein, vor dem Internet konnte man sich eher schwer austauschen, wenn man davon überzeugt war, dass die Erde eine Scheibe ist. Schließlich musste man erst einmal analog Gleichgesinnte finden. Aber woher wusste man auch, wer offen für die vermeintliche Wahrheit ist?
Michael Butter bringt das in seinem Buch ganz schön auf den Punkt. Er sagt nämlich so sinngemäß, wenn man vor 30 Jahren der oder die Einzige war, die, sagen wir, glaubte, dass die Erde eine Scheibe sei, dann würde man im Gespräch mit der Nachbarin sicher leichter umgestimmt als heute. Und das einfach, weil man heute durch das Internet die eigene Position ständig virtuelle Bestätigung bekommen kann. Stichwort Filterblase. Das heißt, wenn man glaubt, dass die Erde flach sei, dann googelt man eben und dann findet man auch schnell Menschen, die das genauso sehen.
Wir haben auch den Psychologen Roland Imhoff im Gespräch gefragt, wie er das Ganze denn beurteilt. Begünstigt das Internet die Verbreitung von Verschwörungsnarrativen oder nicht?
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr häufig gestellte Frage. Ich bin da erstmal agnostisch. Ich weiß es nicht genau. Ich habe auch nicht die technischen Möglichkeiten, das wirklich genau zu verstehen. Und ja, uns begegnen mehr Verschwörungsnarrative im Internet, aber, und das ist immer mein Beispiel, ich habe auch so viel koreanische Kochrezepte wie noch nie gesehen auf den sozialen Medien und Bildern von Katzen. Das heißt, Informationen begegnen uns insgesamt in größerer Menge, wenn wir uns auf sozialen Netzwerken begegnen. Es gibt ein logisches Argument, das suggerieren würde, zu einem gewissen Grad ist das so und das ist der, for better or worse, demokratische Charakter von sozialen Netzwerken. Ja, die ganz abgefahrenen Verschwörungsnarrative, die in Leserbriefen versucht wurden zu verbreiten, wurden vielleicht früher von der Redaktion noch rausgefiltert. Jetzt haben Menschen mit einem vergleichsweise starken Sendungsbewusstsein natürlich die Möglichkeit, in sozialen Medien sich eben gleichberechtigt mit der gleichen Lautstärke zu äußern wie das Originalmedium.
Und das deckt sich auch mit dem, was wir momentan so finden, wenn wir durch die sozialen Medien scrollen. Auf YouTube findet man nämlich nicht nur Erklärvideos, in denen vermeintliche ExpertInnen Verschwörungen akribisch ausdeklinieren, frei nach dem Motto, ich erkläre dir die Welt, sondern auch kurze Clips, in denen auf aktuelle Ereignisse reagiert wird. Da wäre zum Beispiel der Lehrer, der eigentlich Mathe-Videos auf seinem Kanal veröffentlicht, manchmal auch Physik-Videos, jetzt aber einen Tipp bekommen hat, dass Bill Gates uns alle zwangsimpfen möchte und deshalb lädt er noch schnell während seiner Mittagspause ein Video auf YouTube hoch, das nicht mal 2 Minuten lang ist.
Ja, und zur vermeintlichen Impfpflicht hat sich Bärbel Baas, Fraktionsvizin der SPD, bereits geäußert. So eine Pflicht stand nämlich nie im Gesetzesentwurf und werde auch nicht kommen. Dennoch ziehen Videos wie das des Lehrers schnell ihre virtuellen Kreise.
Interessant ist dabei, dass Michael Butter in seinem Buch davon ausgeht, dass die gefühlte Wahrnehmung, dass solche Verschwörungstheorien, so schreibt er in seinem Buch, überall sind, falsch ist. Laut ihm trifft das nämlich lediglich für bestimmte Bereiche der Gesellschaft zu. In anderen dominiert vielmehr die Sorge vor und über Verschwörungserzählungen.
Ja, und jetzt haben wir sehr viel Negatives über das Internet gehört und über Mathelehrer, die noch ganz schnell einen geheimen Tipp bekommen haben und hoffen, dass ihr Video nicht offline genommen wird. Aber das Internet hat nicht nur schlechte Seiten. Wo man früher noch schwer an wissenschaftliche Publikationen, entsprechende Bücher und Faktenchecks gekommen ist, hat man heute die großen Suchmaschinen, die aus der Odyssee nach Richtigstellung einen gemütlichen Katzensprung machen. Faktenchecks zu den aktuellen Verschwörungen sind momentan überall zu finden.
trotzdem erschreckend bei dem ganzen aktuellen Wirrwarr aus Verschwörung, Falschmeldung und Empörung ist dabei leider auch, dass eben nicht nur Normalos diese Mythen verbreiten, sondern auch prominente Personen. Das heißt, neben Xavier Naidoo und Attila Hildmann teilt zum Beispiel auch der deutsche Schauspieler Til Schweiger ein Video des HNO-Arztes Bodo Schiffmann aus Sinsheim und kommentiert das mit den Worten: Sehr interessant, Bodo Schiffmann, HNO-Arzt, kann man auf YouTube schauen, sehr informativ, Daumen-Emoji, das nach oben zeigt.
Ja, und für euch nur kurz mal zum Hintergrund. Bodo Schiffmann hat eine sehr gut laufende Spezialambulanz für Schwindel- oder Gleichgewichtserkrankungen im badischen Sinsheim. Für die Fußballfans unter uns, das ist dort, wo die TSG Hoffenheim kickt. Dass die Ambulanz gut läuft, zeigen zum Beispiel auch die Google-Bewertungen. Ganz wichtig dabei nochmal, er ist Spezialist auf dem Gebiet von Schwindel- und Gleichgewichtserkrankungen und kein Virologe, der sich mit Covid-19 auskennt.
Das Problem an seinen Videos: einerseits appelliert er immer wieder, sein Publikum möge doch bitte selbst die Fakten überprüfen. Andererseits erweckt er durch seinen Doktortitel den Eindruck von Seriosität und nutzt diese wiederum zur diskreten Verbreitung von Falschmeldung in seinen Videos.
Ja, aber nicht nur das. Bodo Schiffmann sieht die aktuellen Beschränkungen des Alltags als Grund, gegen kritische JournalistInnen zu wettern und eine eigene Partei zu gründen und mit dieser gegen die Verordnungen zu demonstrieren.
Wir können jetzt natürlich nicht alle von Bodo Schiffmann verbreiteten Argumente widerlegen und entkräften. Deswegen haben wir euch in den Shownotes einen entsprechenden Artikel vom Korrektiv Faktencheck verlinkt. Wen das also genauer interessiert, der oder die kann da mal vorbeischauen.
Ja, und jetzt haben wir gerade eben schon von den Promis geredet und dort natürlich von Deutschlands Finest Til Schweiger. Was da noch dazu kommt, ist, dass eben Til Schweiger nicht nur ein ganz normaler Normalo ist, sondern eben 400.000 Follower auf Instagram hat. Und weil wir wissen wollten, wie solche Botschaften, die von Prominenten über Social Media in die Welt geblasen werden, wie diese wirken, haben wir genau diese Frage mal Professor Peter Forderer von der Universität Mannheim gestellt. Er ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler und erforscht vor allem die Wirkungen von unterschiedlichen Medieninhalten.
Dabei sind wir auf das Elaboration-Likelihood-Modell zu sprechen gekommen, mit dem sich erklären lässt, wie MediennutzerInnen überzeugende Botschaften je nach situativen Bedingungen verarbeiten. Das heißt, vereinfacht gesagt, wenn jemand eine Botschaft an euch heranträgt, um euch damit zu überzeugen, dann lassen sich mit dem Modell zwei Wege der Verbreitung unterscheiden. Aber wie das genau funktioniert, das kann uns Herr Forderer am besten erklären.
Sie sprechen das ELM an, eines der populärsten, wichtigsten theoretischen Modelle, das erklären kann, warum bestimmte Medienbotschaften in Abhängigkeit von bestimmten Situationsvariablen, aber auch in Abhängigkeit davon, in welcher Situation, mit welcher Motivation, mit welchen Fähigkeiten Mediennutzer und Rinnen Botschaften hören, diese auch verarbeiten. Es wird ganz grob und idealtypisch unterschieden zwischen einer eher systematischen, tiefergehenden, auf einer Auseinandersetzung, einer Prüfung der Botschaft bestehenden Auseinandersetzung unterschieden auf der einen Seite und einer eher oberflächlichen, die stark beeinflusst ist von, was man Hinweisreize nennt, also etwa der Autorität der Quelle, der Attraktivität der Quelle und dergleichen mehr. Und die Beispiele, die Sie nennen, sind ja Botschaften, die, wenn sie denn wirken, darüber wirken, dass sie von bestimmten Quellen kommen, die aus völlig anderen Kontexten einen Namen haben. Entweder können sie kochen oder können Schauspielern oder können Musik machen. Die schwingen sich hier auf zur Rolle eines Experten und verbreiten Dinge, von denen sie eigentlich genauso wenig verstehen, wie die das Ganze letztlich dann auch hören oder mitbekommen. Die Theorie oder das Modell des Elaboration Likelihood geht davon aus, dass dadurch, dass die Botschaft oder auch dann, wenn die Botschaft gar nicht wirklich intensiv verfolgt, geprüft, analysiert wird, sie dennoch wirken kann, weil sie von einer Quelle stammt, der die Personen gerne zuhören. Die mögen diesen Koch interessant finden oder den Schauspieler oder den Musiker. Und deswegen finden diese Aussagen Aufmerksamkeit und auch die Zeit derer, die sich damit unter Umständen auseinandersetzen. Dabei geht die Auseinandersetzung aber nicht tief, sie prüfen die nicht wirklich, sondern es hat mehr so einen Eindruck von, oder es hat mehr so eine Wirkung von, naja, wenn der das sagt, dann muss ja was dran sein. Das macht die Aussage aber nicht besser und nicht wichtiger, aber es erklärt ein Stück weit, warum überhaupt solche Aussagen in die Köpfe der Hörerinnen und Hörer kommen können.
Dabei kam bei uns die Frage auf, warum Menschen in diesem Zusammenhang die Fähigkeit fehlt, das Aufschauen zu ihrem Idol von wahrer Expertise im entsprechenden Bereich zu unterscheiden. Warum ist das denn so, Herr Forderer?
Weil es ganz grob gesprochen und auch wiederum sehr vereinfacht gesprochen unterschiedliche Arten gibt, Botschaften zu verarbeiten. Die eine Botschaft ist oder die eine Möglichkeit ist die, die wir alle im Prinzip manchmal anwenden, nämlich, dass wir uns damit auseinandersetzen und sagen, von wem kommt die Botschaft, hat er eine Ahnung, macht es Sinn, ist es plausibel, hat die Person die Glaubwürdigkeit, das zu vermitteln und dergleichen mehr. Das machen wir immer wieder im Alltag, aber es setzt zwei Dinge voraus. Ich muss in der Lage sein, die Botschaft überhaupt zu verstehen. Das bin ich nicht immer. Manche Botschaften sind für mich zu schwierig. Ich habe davon keine Vorkenntnisse und dergleichen mehr. Oder aber ich habe gar kein Interesse, ich habe keine Lust im Moment, mich damit auseinanderzusetzen. Und in diesen Fällen, in denen ich entweder nicht die Fähigkeit habe oder nicht die Motivation habe, mich damit auseinanderzusetzen, da gibt es sowas wie so eine Art Shortcut. Da führe ich auch dann eine Meinungsbildung herbei, ohne dass ich drüber nachgedacht habe und ohne dass ich das analysiert habe. Und jetzt gibt es nicht ein paar Leute, die machen das so und andere machen das anders, sondern es gilt für alle Menschen. Immer in Abhängigkeit, ob bei dem bestimmten Thema die Voraussetzung der Fähigkeit da ist, sich damit auseinanderzusetzen und zweitens die der Motivation. Und eines von beiden fehlt sehr häufig. Und dann sagen wir nicht, okay, dann denke ich gar nicht drüber nach oder dann führt es zu gar nichts, dann vergesse ich das sozusagen wieder, sondern dann bleibt nur so ein vager Eindruck. Und dieser vage Eindruck, ohne dass es eine wirkliche Prüfung ist, kann eben auch zu einer Einstellungsänderung führen, die heißt, da ist irgendwas faul, da stimmt irgendwas nicht und der empfiehlt da jemand, der hat dann vielleicht auch noch einen Titel oder ist irgendwie bekannt oder erscheint mir wichtig und dann bin ich geneigt, das eher anzunehmen. Also nochmal, es geht nicht darum, dass Menschen unterschiedlich sind damit, ob sie das analysieren oder nicht, sondern es hängt von konkreten Situationen ab und auch in einer konkreten Situation vorhandenen Motivation und Fähigkeiten, ob die Botschaft so oder so verarbeitet wird. Und wir alle verarbeiten und übrigens auch ein Großteil der Botschaften, mit denen wir es zu tun haben. Es ist nicht so, dass es die große Ausnahme ist. Die Ausnahme ist eher die systematische Auseinandersetzung. In den meisten Fällen verarbeiten wir mehr oder weniger oberflächlich solche Botschaften. Und dann sind so Dinge wie die Autorität des Sprechers, die Häufigkeit, mit der ich diese Botschaft wahrnehme, andere Hinweisreize wie, oh, da haben so viele Leute zugehört. Das muss ja irgendwie wichtig sein. Also es sind so Hilfskrücken, die wir nutzen, um uns die Botschaft relativ schnell verständlich zu machen und dann auch zu glauben, da ist was dran und diese Einstellung auszubilden. Also von daher ist es nichts, was in wenigen spezifischen Fällen auftritt, sondern ja fast die Regel ist. Und die Ausnahme ist, dass wir uns kritisch mit der Botschaft auseinandersetzen.
Was Herr Forderer dabei ganz wichtig war, es ist wirklich die Ausnahme, dass wir Botschaften, die an uns herantreten, systematisch, sprich kritisch verarbeiten. In den meisten Fällen schauen wir doch eher auf die Autorität der SprecherInnen, darauf, wie oft die Botschaft wiederholt wird oder auf andere Hinweisreize. Und genau das macht es ja noch schwieriger, diese Botschaften überhaupt erst zu erkennen, wenn wir uns von der Eloquenz der SprecherInnen einlullen lassen.
Auch wenn es keinen Universalschlüssel gibt, um Verschwörungserzählungen zu erkennen, möchten wir euch hier eine kleine Hilfestellung geben, damit ihr euch im Umgang mit diesen in Zukunft etwas leichter tut. Dasselbe hat das Team vom Instagram-Kanal NewsWG schon mal gemacht. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wir tragen das jetzt nochmal hier zusammen und ergänzen die einzelnen Punkte.
Erstens, ihr müsst die Quelle hinterfragen. Das heißt, wer verbreitet etwas und könnte die Person ein Interesse damit verfolgen? Hat eine Website ein Impressum mit Adressen? Gibt es einen Über-uns-Bereich oder eine aussagekräftige Kanalinformation? Und ein Tipp von uns, googelt die Person einfach mal und überprüft am besten auch die Quellen, die die Person selbst nennt, wenn sie denn Quellen nennt, damit ihr die gegenchecken könnt, denn teilweise sind solche Hintergrundinfos falsch oder werden falsch ausgelegt.
Tipp 2, Texte und Videos genau anschauen. Achte dabei vor allem auf das Layout und auf die Inhalte. Wird reißerische Sprache verwendet im Layout oder auch im Titel? Bodo Schiffmann zum Beispiel beschreibt ein Video auf YouTube mit aufgeflogen, die wahren Mächte, Volksverrat, schnell gucken. Das ist total reißerisch und überhaupt nicht sachlich. Und auf einem Video hat er als Cover Bill Gates rechts abgebildet, wie er mehrere PolitikerInnen, unter anderem Angela Merkel, Jens Spahn oder auch Christian Drosten, als Marionetten steuert. Das ist überhaupt nicht seriös. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist die Emotionalität. Werden sehr schnell verschiedenste Fakten aufgelistet, wird sehr emotional debattiert und diskutiert. Sowas findet ihr zum Beispiel in einem Ken Jebsen-Video, das heißt Gates kapert Deutschland.
Was auch immer ein ganz guter Tipp sein kann, prüft das Ganze auf Rechtschreibfehler. Und guckt euch an, ist die Art der Publikation gekennzeichnet? Seriöse Medien kennzeichnen Stücke, in denen subjektive Meinungen kommuniziert werden, immer klar als Kommentar. Unseriöse Medien, Verschwörungsnarrative, spielen mit dem fließenden Übergang. Da hat man dann häufig eine Mischung aus Fakten und Meinungen, was eben nicht gekennzeichnet ist. Und auch eine kleine Faustregel, komplexe Probleme haben keine einfachen Antworten. Das heißt, wenn die Schuldigen meist eine Minderheit sind oder die Eliten, ist das schon verdächtig.
Tipp 3. Wendet euch an Faktenchecker-Netzwerke. Es gibt journalistische Netzwerke, die sich den ganzen lieben langen Tag nur mit dem Prüfen von Fakten auseinandersetzen. Wenn ihr euch also nicht sicher seid, könnt ihr zum Beispiel bei dem Korrektiv-Faktencheck vorbeischauen oder natürlich auch andere qualitativ anerkannte Medien konsultieren und euch informieren.
Und viertens, hört auf euer Bauchgefühl. Seriöse Medien wollen euch informieren und nicht schockieren. Das ist auch ein Zitat der NewsWG. Die haben das, wie gesagt, auf ihrem Instagram-Account auch so durchgekaut. Wir haben euch den Link dazu in die Shownotes gepackt.
So, jetzt wissen wir schon eine ziemliche Menge, Jacqueline. Wir wissen, wie Verschwörungsmythen aufgebaut sind und wie man sie erkennen kann. Vielleicht fallen euch jetzt aber auch dadurch mehr Videos und Texte auf, die als Verschwörungsmythen durchgehen. Gleichzeitig scheint es für jedes Verschwörungsvideo ein Gegenstück zu geben, das dieses versucht zu entkräften. Die Medien sind aktuell voll mit dem Thema Verschwörungsmythen. Doch ist diese Thematisierung überhaupt proportional zur gesellschaftlichen Relevanz? Genau das haben wir Herr Forderer gefragt und er hat auch eine klare Meinung dazu.
Nee, aber die beiden Positionen, die Sie genannt haben, sind im Prinzip wirklich die, die diskutiert werden. Wie bei sehr vielen politisch-medialen Dingen, die unerfreulich sind, stellt sich so die Frage, sollen wir die frontal angehen und sie in den Mittelpunkt der Debatte stellen und einen Diskurs mit allen führen, um damit aufzuklären, oder soll man sie ignorieren? Das ist nicht ganz klar, so wie man nicht weiß, wie geht man mit der AfD um. Die Debatte haben wir immer und immer wieder. Denken Sie an Auseinandersetzungen im deutschen Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Welchen Raum sollen die einnehmen? Wie ernst soll man sie nehmen? Jetzt haben wir die Debatte im Zusammenhang mit den Verschwörungstheorien. Es ist an beiden Positionen letztlich etwas dran. Man macht sie hoffähig, indem man sie ernst nimmt und diskutiert. Man kann sie aber auch nicht verschweigen, wenn sie eine bestimmte Bedeutung erlangt haben. Ich persönlich habe aber im Moment sehr stark den Eindruck, dass die Bedeutung dieser Verschwörungstheorien überschätzt wird. Es scheint mir so zu sein, als wenn wir ein großes Sensorium dafür haben, was sich im politischen Diskurs abzeichnet. Wenn Sie ans vergangene Wochenende denken, die Anzahl der Menschen, die zu entsprechenden, wie heißen die, Hygienedemos gegangen sind, war deutlich geringer, als was angekündigt war. Die Zeitungen übertreffen sich in der Analyse, alle beschäftigen sich damit, es gibt Talkrunden dazu. Ich habe den Eindruck, das Problem wird im Moment überschätzt. Es scheint mir kein, ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass es gerade auch Rechtsradikale gibt, die versuchen, ein Unwohlsein bei manchen in der Bevölkerung für sich zu nutzen, das Ganze zu instrumentalisieren. Das gibt es ganz sicherlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den Eindruck habe, die Bevölkerung steht kurz davor, den ganzen Maßnahmen den Rücken zu kehren und diesen rechten Rattenfängern nachzulaufen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich habe mehr den Eindruck, es ist aus der Not, aber auch der Funktion der Medien heraus zu erklären, dass man auf dieses Phänomen sich in gewisser Weise gestürzt hat und es damit eher noch größer macht, sodass ich sagen würde, ich glaube nicht, ich meine, solch verworrene Dinge, die da von sich gegeben werden, ich glaube nicht, dass man sie im Einzelnen wirklich auseinandernehmen muss. Man kann aber auch nicht so tun, als gäbe es das Ganze nicht. Also von daher ist schon an beiden Positionen etwas dran. Aber ich habe nicht das Gefühl, es wird etwas und es sollte etwas totgeschwiegen werden. Es ist zu abstrus. Und dass es manche Leute gibt, die Unsinn von sich geben. Ja? Und dass diese Leute heute in der medialen Landschaft, in der wir leben, viel schneller ein Forum bekommen, ist klar. Das muss man dann nicht von medialer Seite auch noch unterstützen.
Natürlich haben auch wir uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, wie wir mit dem Thema umgehen wollen. Denn wir gehören ja schließlich zu den Medien, von denen Herr Forderer spricht. Wir haben dabei eine ähnliche Abwägung getroffen wie er und uns deshalb eben für diese Umsetzung entschieden, wie ihr sie eben gerade hört, und bewusst keine aktuellen Verschwörungsnarrative auseinandergenommen.
So. Wir sind jetzt am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen und wir hoffen, ihr fandet es genauso spannend wie wir bisher.
Die Corona-Pandemie hat uns nämlich gezeigt, dass Verschwörungsmythen doch fester in der Gesellschaft verankert sind, als wir es gedacht hätten. Und vor allem auch, dass Verschwörungsmythen nicht nur harmlose Hirngespinste von einzelnen oder kleineren Grüppchen sind, sondern dass momentan doch einige Menschen an sie glauben oder sich empfänglich dafür zeigen. Dennoch muss man natürlich auch sagen, machen die Medien das Thema wahrscheinlich oder vermutlich größer, als es eigentlich ist.
Um einen Bogen zu unserem Beginn zu schlagen, stellen wir uns also jetzt mal wirklich vor. Wir sitzen in der Kneipe oder momentan viel realistischer am WG-Tisch und haben unsere Freundinnen um uns. Und plötzlich legt eine oder einer los und erklärt, weshalb Bill Gates hinter der ganzen Corona-Pandemie steckt. Ihr denkt euch, halt Moment, das klingt gefährlich nach einer Verschwörungserzählung. Aber wie reagiert ihr jetzt darauf?
Wir haben uns gedacht, wir geben euch eine kleine Anleitung an die Hand. Denn wir sehen es auch als kleines Teilziel dieser Folge an, dass ihr in solchen Situationen wisst, wie ihr damit umgehen sollt und solche Diskussionen nutzen könnt, um euren FreundInnen auf diese Problematik hinzuweisen. Das heißt, konstruktiver Journalismus at its best.
Wie man das nun am geschicktesten anstellt, damit hat sich auch der Journalist Ben Freiwald vom unabhängigen, nicht alternativen Journalismusmagazin Krautreporter auseinandergesetzt. Freiwald hat sich dazu mit Andreas Kockler von der Initiative Goldene Aluhut unterhalten. Diese Initiative, gegründet von einer ehemaligen Sektenanhängerin, hat es sich zum Ziel gesetzt, über Sektentum und Verschwörungsmythen aufzuklären und Aussteigerinnen zu helfen. Kockler, die als Beraterin beim Goldenen Aluhut arbeitet, hat Freiwald ein paar Tipps gegeben. Und die möchten wir euch zum Schluss auch noch präsentieren.
Aber wir müssen erwähnen, die Tipps gelten vor allem für Diskussionen mit Menschen, die normalerweise nichts mit Verschwörungsmythen am Hut haben. Kockler betont nämlich, dass in Krisenzeiten viele Menschen Ängste haben und auch einen Kontrollverlust erleben. Deshalb ist ein guter Umgang mit ihnen key.
Daher Tipp 1. Erstmal durchatmen. Geht ohne Wut und mit möglichst nüchternen Emotionen in das Gespräch. Atmet vorher tief durch und entspannt euch kurz.
Tipp 2. Bleibt respektvoll. Der Freund, die Freundin, die hinter der geteilten Nachricht steht, ist erstmal ein Mensch und verdient daher Respekt, so banal es auch klingt. Versucht sie nicht als dumm oder naiv abzustempeln. Das verstärkt nur das innere Unsicherheitsgefühl und provoziert Trotzreaktionen.
Tipp 3. Seid kein Schlauberger, keine Schlaubergerin. Auch wenn es verlockend zu sein scheint, andere mal ordentlich aufzuklären, so vermeidet das Belehren von oben herab. Geht offen mit euren eigenen Wissenslücken um, aber bleibt beharrlich, wenn es um die Offenlegung der genutzten widersprüchlichen Quellen geht.
Tipp 4. Stellt niemanden öffentlich an den Pranger. Jemand teilt Verschwörungsmythen in seiner Facebook-Timeline oder in seinem Twitter-Feed? Schreibt der Person lieber direkt privat. Vermeidet Public Shaming. Dadurch sorgt ihr nämlich auch dafür, dass sich die Person in ihrer Meinungsäußerung nicht unterdrückt fühlt.
Tipp 5. Fokussiert euch auf die Quellen. Kockler sagt, das Widerlegen und Entkräften jedes einzelnen Arguments sei nicht gewinnversprechend und ist obendrein auch noch komplizierter. Versucht lieber aufzuzeigen, wo die verwendeten Quellen inkonsistent sind, wieso sie nicht vertrauenswürdig sind und vielleicht sogar gefährlich sind.
Tipp 6. Was ist das Motiv oder warum? Viele Menschen haben aktuell Angst und fühlen sich überfordert. Das ist auch völlig okay und das ist sehr, sehr menschlich. Das Teilen von Verschwörungsmythen befriedigt dann natürlich in Teilen das Bedürfnis nach klaren Antworten und Sicherheit. Deshalb fragt euch, was für ein Motiv hat mein Gegenüber, wenn er sie solche Inhalte teilt? Oft könnt ihr durch ein empathisches Gespräch der Person Ängste abnehmen und ihn sie so beruhigen, dass Verschwörungsmythen gar nicht mehr erforderlich sind.
Das sind alles sehr, sehr sinnvolle Tipps und wir haben trotzdem nochmal Herr Imhoff gefragt, ob auch er eine Handlungsempfehlung hat, wie man mit Menschen umgeht, die an Verschwörungsnarrative glauben, und mussten leider dann feststellen, dass wir mit dieser Frageformulierung total auf dem Holzweg sind.
Das klingt so ein bisschen, als hätten sie jemand, der sich eine ansteckende Krankheit eingefangen hat, aber das ist ja nicht so. Wir alle haben in uns die Kapazität zu spekulieren, ob irgendwas aufgrund einer Verschwörung zustande gekommen ist, und das ist auch gut so, weil manche Dinge in der Menschheitsgeschichte sind durch eine Verschwörung zustande gekommen, und so würden manche Kollegen argumentieren, den Fehler zu machen, eine potenzielle Verschwörung zu übersehen, der ist teurer, als den Fehler zu machen, einmal zu häufig falschen Alarm zu schlagen. Das heißt, wir sollten uns nicht darüber wundern, dass Menschen mit einer gewissen Grundfertigkeit ausgestattet sind, Verschwörungen zu vermuten. Darin ist erstmal nichts Irrsinniges oder Verrücktes. Die Frage ist so ein bisschen, inwiefern sich so ein Weltbild anfängt, eigentlich hermetisch abzudichten. Das heißt, inwiefern die Möglichkeit, damit falsch zu liegen, überhaupt gar nicht mehr in Betracht gezogen wird und inwiefern Gegenargumente automatisch Teil einer bösen Gegenverschwörung und einer Ablenkungskampagne diffamiert werden, dann wird es unter Umständen problematischer.
Darauf hat uns Herr Imhoff auch noch einmal hingewiesen, denn letzten Endes sind wir doch alle gleich.
Generell, so suggeriert zumindest ein Teil der Literatur, lohnt es sich nicht, wenn ich mein Gegenüber überzeugen will, mich entweder über dieses Gegenüber lustig zu machen oder mit Fakten um die Ecke zu kommen. Mit welchen Fakten sollte ich auch kommen? Wir haben alle oder so gut wie alle nur Informationen aus zweiter Hand und wir unterscheiden uns gar nicht so sehr darin, wie gut wir Zugriff auf Primärinformationen haben, also auf Laborergebnisse, sondern wir unterscheiden uns darin, wem wir vertrauen. Ich vertraue dem RKI und Christian Drosten und andere vertrauen Ken Jebsen und YouTube-Videos. Durch das gebetsmühlenartige Runterbeten von dem, was Herr Drosten sagt, werde ich niemanden davon überzeugen, dass er nicht Gesandter des Satans ist. Sondern worum es gehen muss, ist ja in so einem Dialog eher zu einer Übereinkunft zu kommen, dass Wissen wackelig ist, dass wir alle uns nur auf unterschiedliche Quellen in dem Teil verlangen und dass wir vielleicht gemeinsam die Plausibilität dessen, was diese Quellen behaupten, kritisch hinterfragen können. Und das kann man am besten durch Fragen und nicht durch Bombardieren mit vermeintlichen Fakten.
Und tatsächlich ist das auch unser Takeaway aus dieser Folge. Denn auch wir haben durch die Recherche und die Gespräche mit Herrn Imhoff und Herrn Forderer gelernt, dass man VerschwörungsideologInnen eben nicht einfach als verrückt abstempeln kann. Nicht nur Menschen, die an diese vermeintlichen Theorien glauben, sollten ihre Quellen hinterfragen, sondern eben auch wir sollten die Quellen hinterfragen, denen wir vertrauen.
Ja, und das Spannende dabei finde ich, dass Herr Forderer und auch Herr Imhoff letzten Endes eigentlich sagen, so sehr unterscheiden wir uns wirklich nicht. Also es kommt wirklich nur darauf an, wem wir vertrauen und welche Quellen wir konsumieren. Und das zeigt dann doch wieder, irgendwie sind wir doch alle Menschen. Und es geht darum, diese Menschen, die an solche fragwürdigen Inhalte glauben, vielleicht darauf hinzuweisen.
Und gerade deshalb, das war auch so mein Takeaway, ist es so wichtig, dass wir aufhören, in Schwarz und Weiß zu denken, wenn es um Verschwörungsnarrative geht. Denn letzten Endes denken wir immer, wir verarbeiten Informationen systematisch, wir hinterfragen alles. Stimmt aber gar nicht. Wir alle verarbeiten gleich und wir alle verarbeiten meistens nach heuristischen Hinweisreizen, sprich Attraktivität, Sympathie, Eloquenz.
Expertise. Für mich persönlich war das wirklich der größte Aha-Moment, denn wenn ich mich erinnere, wie auch ich in die Recherche eingestiegen bin mit einem sehr erhabenen, so jetzt zeige ich denen mal, was richtig ist und jetzt baue ich hier mal einen richtig schönen Podcast auf, den wir mal richtig schön aufklären. Ich selbst dieses total schwarz-weiß Freund-Feind-Denken in mir trug und gar nicht wirklich realisiert habe, dass das halt nicht sehr zielführend ist.
Total. Kann ich mich nur anschließen.
Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts für heute angekommen. Wir hoffen natürlich, ihr habt einiges mitgenommen. Ihr wisst jetzt, wieso man Verschwörungserzählungen und nicht Verschwörungstheorien sagen sollte und nach welchen Mustern sie aufgebaut sind. Und hoffentlich erkennt ihr sie jetzt.
Und viel wichtiger, wenn das nächste Mal jemand im Halbsatz erwähnt, naja, dieses Corona ist ja nicht wirklich echt, weiß man ja, dann wisst ihr jetzt, wie ihr damit umgehen müsst.
Und wenn ihr FreundInnen oder Verwandte in eurem Umfeld habt, die Verschwörungsmythen weiterleiten oder mit diesen argumentieren, ja, dann schickt ihnen doch am besten einfach mal unseren Podcast. Vielleicht erkennen sie dadurch ja, wo sie sich gerade befinden.
Und damit verabschieden wir uns jetzt. Wenn ihr noch Feedback, Fragen und Vorschläge für Themen, die wir behandeln sollen, habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an halbwertszeit@radioaktiv.org.
Oder natürlich auch gerne direkt über Instagram unter radioaktiv-org. Bleibt gesund, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und bis dahin ein wunderschönes Wochenende. Es grüßen euch Maxim
und Jacqueline. Macht's gut, wir hören uns.